Hier ist Stadtradio, der Podcast vom Niederrhein, mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. Dieser Beitrag wird euch präsentiert vom Zweirad-Center Vogel, die Fahrradkompetenz am Niederrhein. Bereits in der Ankündigung für unsere heutige neue Folge, das ist immerhin schon unsere 25., haben wir darauf hingewiesen, dass es heute eine Episode gibt, die wir eigentlich für unseren Handball-Podcast Zeitspiel produziert haben. Wir halten diese Folge aber für so interessant und gelungen, dass wir sie jetzt auch auf Stadtradio vorstellen wollen, zumal wir dabei einen bekannten TV-Moderator zu Gast haben. Begonnen hat er im WDR-Fernsehen, um dann über Sport1 und Sky schließlich bei RTL als Moderator bei Stern TV zu landen. Bei uns zu Gast Dieter Könnes. Wir wünschen euch viel Spaß mit einer sicherlich interessanten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Handball-Podcasts Zeitspiel, der Handball-Podcast vom Niederrhein. Mein Name ist Bernd Kniel und heute haben wir einen prominenten Gast zu Besuch, den man getrost als einen aktuellen Shootingstar im deutschen Fernsehen bezeichnen kann. Begonnen hat er vor etlichen Jahren beim WDR. Nach einer Reihe von verschiedenen Zwischenstationen moderiert er inzwischen unter anderem die Sendung Stern TV bei RTL. Herzlich willkommen, Dieter Könnes.
Guten Morgen, Bernd. Shootingstar, das klingt toll, danke.
Ja, nun, Lob oder Ehre, wem Ehre gebührt. Ich meine, so eine Laufbahn, so einen beruflichen Werdegang, den bekommt man ja nicht geschenkt, den muss man sich ja auch erarbeiten. Und daher denke ich, dass die Bezeichnung mehr als berechtigt ist. Lieber Dieter, du bist...
Ja, nee, also ich würde es gerne nur mit einem Halbsatz bestätigen, weil tatsächlich ist es so, dass man es wirklich nicht geschenkt bekommt, weder eine sportliche Karriere noch eine berufliche. Und der Rest hängt von vielen Faktoren ab, die man am Ende nicht immer so beeinflussen kann. Ich war selber überrascht jetzt über diesen beruflichen Werdegang. Umso schöner, wenn man dann irgendwann nochmal so eine Chance bekommt, und das freut mich einfach sehr.
Genau, du bist aktuell, wie gesagt, viel bei RTL zu sehen, bei Stern TV, aber auch in den Spezialsendungen von Stern TV. Konntest du trotzdem etwas Sommerurlaub genießen?
Ehrlich gesagt noch nicht, weil ich mache Stern TV am Sonntag. Es gibt ja jetzt zur Unterscheidung einmal Stern TV klassisch am Mittwoch. Die Sendung gibt es seit 32 Jahren und dann gibt es Stern TV eben am Sonntag. Und das ist eine neue Sendung. Die gibt es halt jetzt erst seit Ende April und da bin ich der Hauptmoderator. Ich mache die meisten Sendungen davon und dadurch, dass ich dann immer sonntags im Einsatz bin, bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass ich im Moment zumindest wenig Zeit habe, um Urlaub zu machen. Der steht jetzt ganz aktuell an. Also ich weiß jetzt nicht, wann ausgestrahlt wird, morgen in den Urlaub und bin dann für 10 Tage unterwegs.
Okay. Stimmt es denn, dass du als junger Mann schon den Traum hattest, Stern TV zu moderieren?
Ehrlich gesagt, ja. Also spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich in diesen Job eingestiegen bin. Ich komme ja eigentlich beruflich aus einer ganz anderen Ecke. Aber ab dem Moment, wo klar war, ich bin in der Medienwelt zu Hause. Ich habe ja ursprünglich mit Radio angefangen und bin ja auch relativ spät erst zum Fernsehen gekommen, mit Mitte 30. Und ab dem Moment halt, wo Fernsehen meine neue Leidenschaft wurde, ab dem Moment war mir auch klar, Mensch, irgendwie, so wie im Sport, ne, man hat halt ehrgeizige Ziele. Und eines dieser ehrgeizigen Ziele war, so weit wie möglich zu kommen. Also eigentlich genauso wie damals beim Handball. Und ja, da war es halt klar, da muss man sich so ein Ziel setzen. Für mich war immer das Sportstudio damals so das Nonplusultra. Das wollte ich immer mal moderieren. Und so als Magazinsendung fand ich eben Stern TV am Mittwoch immer super.
Du hast ja selber, ja, jetzt bist du am Ziel, ja, hast du ein wichtiges Ziel ja erreicht. Du hast selber für Sport 1 die Handball-Bundesliga und für Sky die Champions League moderiert. Kannst du uns hier ein paar Eindrücke geben? Wie läuft so eine Vorbereitung für die Spiele ab? Vielleicht gibt es ja irgendeine witzige Geschichte oder Anekdote.
Ja, es gibt eine witzige Anekdote bei Sky, denn weißt du, ich meine, wenn du als Handballer irgendwann mal in diese Sphäre reinkommst, dass du als selber aktiver oder Ex-Aktiver da in diesem beruflichen Feld arbeiten darfst, dann hast du ja auch einmal mit Leuten zu tun, die du sonst ja auch nur aus dem Fernsehen kanntest. Unter anderem Heiner Brand, so der Franz Beckenbauer des Handballs. Und da war mir klar, irgendwie, also das ist echt das Nonplusultra, der, ja, das Idol meiner Handballzeit, bisschen nach meiner Zeit. Ich habe ihn leider nie aktiv spielen sehen, aber es, ich meine, jeder weiß, wer er war oder wer er ist. Und wenn du dann auf einmal beruflich mit ihm zu tun hast und stehst dann neben ihm, dann hast du einfach gehörigen Respekt. Und bei der Vorstellung hat er sich vorgestellt, hallo, ich bin der Heiner. Und ich habe gesagt, ja, guten Tag, Herr Brand. Also ich konnte den nicht duzen.
Ja, ja.
Ich hatte halt so einen Respekt, dass ich gesagt habe, ich kann Heiner Brand nicht duzen, das geht nicht. Und dann war es halt so, dass wirklich jeder bei Sky Heiner Brand geduzt hat. Das war völlig normal. Ja. Und für mich war das halt komisch. Und das habe ich dann ein paar Spiele durchgezogen und erst bei einem Auswärtsspiel, da haben wir, glaube ich, in Szeged aus Szeged berichtet, haben wir dann abends mal zusammengesessen. Und da hat sich das dann ergeben, irgendwie mit dem Du. Da hatte ich dann auch nicht mehr so diese, ja, wie sagt man so schön, so diese Manschetten. Und ja, und ab da war es dann auch kein Problem. Zumal er, glaube ich, auch verstanden hat, dass ich den Sport begriffen habe, weil wir haben natürlich dann auch bei den Spielen immer nebeneinander gesessen, was weiß ich, Kiel, Ostseehalle. Und dann musste ich mir mit ihm auch die Szenen aussuchen, über die wir dann in der Halbzeit reden. Und dann sagte ich, guck mal hier, super Kleingruppenspiel auf Außen, ne, der Halbe mit dem Außen. Und dann merkte er so, ah, Kleingruppenspiel, ah, ich glaube, der weiß, wovon er redet. Und dann war das Eis relativ schnell gebrochen.
Ich glaube, das sind Erfahrungen, die man nicht missen möchte.
Nein, das sind so Momente, wo halt einfach, wie sagt man so schön, so ein Traum in Erfüllung geht. Ne? Also Träume sind dazu da, um sie zu verwirklichen. Und wenn mich heute jemand danach fragt, hey Dieter, ich werde ja oft gefragt, wie kommt man zu den Medien oder was soll ich beruflich mal machen? Ich sage seit Jahren den gleichen Satz, mach das, wo dein Herz nachschreit. Es ist wirklich so, Beruf kommt von Berufung. Ich komme ja eigentlich aus so einer Umweltecke. Ich habe Umwelttechnik gelernt, ich habe einen Ausbildungsberuf gemacht, ich habe auf der Müllkippe gearbeitet. Ja, ich war erst bis Mitte 20 auf einer ganz anderen Welt unterwegs, auf einer beruflichen. Und heute würde ich jedem sagen, mach das, wonach dir der Sinn steht, aber zieh es dann auch konsequent durch. Und ich wollte immer im Sport was machen. Und gut, dass die Wege dann irgendwann mal anders gehen, das hängt halt einfach mit weiteren Entwicklungen zusammen. Also wir können ja alle nicht in diese Glaskugel gucken, aber ja, es geht dann, genau wie du sagst, es geht dann einfach wirklich ein Traum in Erfüllung.
Vielleicht nochmal zu deinem beruflichen Werdegang, den du gerade angesprochen hast. Du hast erst eine Ausbildung nach dem Zivildienst als Umwelttechniker gemacht. Du hast gerade gesagt, auf der Müllkippe gearbeitet unter anderem. Ich glaube, wenn man sowas mal getan hat, das erdet einen auch für sein weiteres Leben. Da ist mit Abheben nicht mehr so viel anzufangen, ne?
Ja, da brauche ich einfach nichts mehr zu ergänzen. Also es auf den Punkt gebracht. Es ist wirklich so, ich kann mich an meinen ersten, ich habe vor meiner Ausbildung noch auf der gleichen Müllkippe nebenbei gearbeitet, weil ich ein bisschen Zeit zu überbrücken hatte nach meinem Zivildienst. Ich kann mich an meinen ersten Tag erinnern, das war im Januar, morgens bei 2 Grad und Nieselregen. Da hieß es, schick mal den Neuen mit ein paar Handschuhen und ein paar Mülltüten, der muss an dem Autobahnfangzaun Müll sammeln gehen. Und dann habe ich wirklich den umherfliegenden Müll aufsammeln müssen. Das war völlig normal für die Neuen und für diese Hilfsarbeiter. Mhm. Und da sage ich dir wirklich ganz ehrlich, da weißt du, was du getan hast. Und das sind Momente, auch später in meiner Ausbildung. Ich habe an den Bändern gestanden, wo die gelben Säcke ankommen, aufreißen, die ganze Fehlwurfquote rausholen, wenn da auf einmal doch Babywindeln und so ein Scheiß drin ist. Mhm. Und da sage ich dir ganz ehrlich, das vergisst du wirklich nicht.
Nee, das kann ich mir vorstellen. Ja, danach hast du dann ein Studium mit Betriebswirtschaftslehre begonnen, das aber abgebrochen und dann Sportwissenschaft in Köln an der Sporthochschule studiert.
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, müsste ich es noch ein bisschen genauer unterscheiden. Ich war für BWL eingeschrieben an der Uni in Düsseldorf. Ich habe, glaube ich, auch ich weiß gar nicht mehr, ob ich so eine Probevorlesung mir angeguckt habe oder ob das schon in dem regulären Semester war. Ich habe dann aber auch gedacht, nee, Junge, das ist der. Du bist ja völlig auf dem Holzweg.
Ja.
Das kannst du nicht machen. Und ja, und dann habe ich mich relativ schnell für Sport entschieden und bin dann da über die Sporthochschule, über den Eignungstest dann auch bei dem Sportstudium gelandet.
Und dann Volontariat nach Diplom, Volontariat beim Radiosender, freier Mitarbeiter bei mehreren privaten Sendern und dann beim WDR. Zunächst bei der Lokalzeit in Duisburg gelandet.
Genau, und da werde ich ja oft gefragt, ey, wie kommt man denn da so hin? Ja. Ich kann dir sagen, alles, was du gerade aufgezählt hast, ist eine Ansammlung von so einer Mischung aus Glück, Zufall und ja, vielleicht zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Das Radiovolontariat habe ich bekommen, weil ich ein Praxissemester gemacht habe und habe ganz viele Praktika gemacht, unter anderem eins bei 90.1 in Mönchengladbach. Mhm. Und genau zu dem Zeitpunkt, als ich da war, wurden ganz viele Stellen frei, Volontariatsstellen. Und ja, dann hat man mich gefragt, sag mal, willst du nicht eine machen? So bin ich beim Radio gelandet. Und dann dachte ich mit damals 29, da könnte ich dir auch gleich eine lustige Anekdote zum Thema Netze und Vogt erzählen, als ich als junger Radioreporter dahin musste zu so einer Ehrung. Aber egal, das nur so am Rande. Ich meine, ich war schon 29, immerhin, ne, als ich das Volo gemacht habe. Und danach dachte ich, okay, dann wirst du halt jetzt Radioreporter. Und ist alles okay. Und dann habe ich ja bei Radio NRW gearbeitet, also den Dachverband der Lokalradios. Ich habe ganz viel Nachrichten gemacht dann überwiegend. Und ja, bin per Zufall bei einem Fernsehsender gelandet, weil ein Freund da gearbeitet hat in Düsseldorf, so ein ganz kleiner, so ein Regionalfernsehsender. Daraus habe ich so ein Demo-Tape gemacht und mit diesem Demo-Tape habe ich mich bei einer Agentur beworben und die Agentur hat mich dann bei der Lokalzeit in Duisburg vorgeschlagen und da bin ich tatsächlich sogar genommen worden.
Und dann ging es dann Schlag auf Schlag nach der Lokalzeit, das ARD-Morgenmagazin, dann beim DSF, jetzt Sport 1, Bundesliga genau. Aktuell. Im November 2010 hast du dann beim WDR 2 auch die Servicezeit des auch vom WDR moderiert und dann kam von 2009 bis 2012, habe ich dann recherchiert, ich war ein bisschen fleißig, bei Sport 1 Moderator und Kommentator der Handball-Bundesliga.
Richtig.
Und dann eine Sache, die dich, glaube ich, nicht nur in der Region sehr bekannt gemacht hat, die Serie seit 2012, Könnes kämpft. Mhm. Na, und 2015 kam dann die Champions League dazu und seit dem 1. Mai dieses Jahres Stern-TV.
Genau, also das sind exakt die Stationen, die ich bisher so erleben durfte. Da ist eine Menge dabei gewesen und ich bin für alles dankbar, weil ganz ehrlich, alles hat mich irgendwo eine ganze Ecke weitergebracht.
Und jetzt ein bisschen Werbung.
Zweiradvogel schickt euch in die Fahrradferien mit Babu Big, dem robusten Lastenrad mit drei Rädern und extra viel Platz für Kinder und Einkäufe. Jetzt für 2.849 Euro im Zweiradcenter Vogel in Dienstlaken, Gewerbegebiet Mitte.
Jetzt haben wir vorhin über die Champions League und Sky gesprochen. Im Moment wabern so nicht nur Gerüchte, es sind ja wohl auch schon Tatsachen, die geschaffen worden sind durch die Handballszene. Christian Seifert, ehemaliger DFL-Chef, mischt mit einem neuen Format die Branche des Sportfernsehens auf. Er plant nicht nur einen Sportsender, ich glaube, der existiert auch schon, obwohl er noch nicht auf Sendung ist, mit dem Slogan Alles außer Fußball. Neben Tischtennis, Basketball, Volleyball hat er jetzt auch die Rechte der HBL, der Handball-Bundesliga, erworben. Wie siehst du denn dieses Projekt?
Jetzt bin ich mal ganz ehrlich, alles andere wäre nämlich Quatsch. Damit erwischst du mich auf dem falschen Fuß, weil das habe ich nicht mitbekommen. Also ja. Ich müsste es jetzt sozusagen aus dem Bauch raus kommentieren. Mhm. Ich kann es mal so beantworten. Es ist aus meiner Sicht eine Schande, dass in Deutschland alles außer Fußball medial betrachtet keinen Wert hat oder scheinbar keinen Wert. Mhm. Und dass es mit Sport 1 zwar einen Sportsender gibt, dass der aber in Wahrheit ganz andere Prioritäten hat. Da geht es ums Geld verdienen und weniger darum, tatsächlich so eine Sportwelt abzubilden. Und Sport ist teuer, teuer wegen der Übertragung, teuer wegen der Rechte. Und ja, das war im Handball immer anders. Also du weißt ja selber, während Sky viel Geld dafür ausgibt, die Fußball-Bundesliga zu übertragen, ist man im Handball quasi froh, dass überhaupt einer, also in der Bundesliga, dass überhaupt einer die Bundesliga zeigt. So, und das hat Sky ja jetzt, fand ich, über Jahre wirklich ganz gut gemacht, auch mit der Konferenz. Also dadurch hat die Handball-Bundesliga, glaube ich, schon auch eine mediale Aufmerksamkeit bekommen. Aber vielleicht nicht in dem Maße, wie ich jetzt gerechtfertigt wäre. Richtig. Also, und das gilt nicht nur für Handball, ich breche jetzt auch meine Lanze für Basketball, für Eishockey, für Volleyball, für Hockey. Es sind viele Ballsportarten, wo es echt coole Sportler gibt in Deutschland und die hätten diese mediale Aufmerksamkeit verdient. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde die Entwicklung gut. Es gibt ja auch den Kanal, ich glaube, der heißt Sport Deutschland TV.
Sport Deutschland TV, ja, die übertragen die zweite Handball-Bundesliga. Komplett, ja.
Und ich sag dir, das wird den Markt weiter aufmischen in den nächsten Jahren. Das ist meine Prognose. Wir müssen uns verabschieden von der Fernsehwelt, wie wir sie kannten. Also ich meine, mal ganz ehrlich, ich bin mit 4 Fernsehprogrammen groß geworden. Den ersten, den zweiten und dem dritten und Holland 1.
Ja.
Und dann kamen die Privatsender Ende der 80er, Anfang der 90er. Da ging das alles durch die Decke. Und jetzt leben wir in einer digitalen Welt. Und diese ganzen Streaming-Formate werden den Markt erobern. Und ich glaube, sie werden auch Platzhirsche. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Aber es hängt einfach mit der Veränderung der Mediennutzung zusammen. Dieses On-Demand heißt, ich gucke, wann ich will und wie ich will und wo ich will. Und das wird die Zukunft sein. Darauf müssen sich auch die etablierten Fernsehsender einstellen. Und das wird ja ein großes Problem auf der einen Seite, ist aber die große Chance für andere Formate wie das jetzt, was möglicherweise Christian Seifert auf den Weg bringt. Ich bin bei sowas immer ganz angefixt und finde sowas auch spannend. Und letzten Endes natürlich auch aus beruflicher Sicht, weil die brauchen ja wahrscheinlich auch Leute.
Ja, klar. Soweit ich weiß, steckt da ein ganz, ganz großer Verlag aus Hamburg, dessen Namen wir jetzt nicht nennen, mit dabei. Das ist eine Kooperation zwischen den beiden. Und meines Wissens nach ist der Vertrag mit der HBL auch fix. Das ist alles unterschrieben und soll dann, ich glaube, ab Sommer nächsten Jahres online gehen. Lassen wir uns überraschen. Du bist selber sehr medienaffin und auch in den sozialen Medien sehr aktiv. Hast du denn einfache Tipps für kleine Vereine und Mannschaften, wie sie ihre Präsenz verändern oder verbessern können?
Ah, du, das ist ganz schwierig. Also ich habe festgestellt, dass gerade im Netz es so viele Angebote gibt, so viele auch Ideen, dass es mittlerweile schwierig geworden ist, da Nischen zu besetzen. Ich glaube immer, du erzielst dann die meiste und größte Aufmerksamkeit, wenn du, ich sag das mal salopp, anfängst, um die Ecke zu denken. Da komme ich gern mit meinem Lieblingswort Fantasie. Also wenn du einfach nur sagst, so, wir haben jetzt hier eine Internetseite und da präsentieren wir unseren Verein, das sind die Mannschaftsfotos, das ist irgendwie 80er, 90er, das ist alter, das ist kalter Kaffee. Wenn du aber jetzt sagst, immer, wir sind bei Instagram und wir machen jeden Tag so hippe Stories, weißt du, und jeder aus der Mannschaft muss so einmal pro Woche irgendwie so ein lustiges Gimmick machen, ne? Oder du machst so eine eigene Challenge, dass du dir damit so ein bisschen Reichweite und damit auch auch Aufmerksamkeit aufbaust. Also ich glaube einfach, du musst anders sein als andere, ne? Und sobald du dann damit Erfolg hast, dann kopieren das ja auch andere. Ist ja klar, ne? Irgendwie einer fängt im Fernsehen mit einer Quizsendung an, die ist erfolgreich, auf einmal machen alle Quizsendungen. Einmal fängt an zu kochen, auf einmal fangen alle an zu kochen und so wird es auch im Netz sein. Ne? Also alles das, was Erfolg macht oder hat, lockt Nachahmer. Für kleine Vereine kann ich nur sagen, man muss schauen, dass man tatsächlich mit Fantasie und mit Kreativität an die Sachen rangeht. Das ist jetzt ganz leicht gesagt, aber am Ende, glaube ich, kann man sich die Energie sparen, wenn man einfach so glaubt, mit Karo einfach komme ich hier zum Ziel. Das wird nicht funktionieren.
Zu Events kommen wir gleich nochmal. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Erzähl uns doch bitte, wo du selber mit dem Handball begonnen hast. Du bist ja meines Wissens nach noch aktiv, warst auch jahrelang Trainer, wo du heute noch spielst und welche Teams du bisher trainiert hast.
Ja, ich komme ja vom Niederrhein und habe das Handballspielen in Süchteln gelernt beim ASV. Tatsächlich Zufall, weil ich Handball in der Schule gehabt habe. Da war ich auch schon 11. Ich sage das bewusst, weil mir das möglicherweise auch vielleicht spätere Schritte noch so ein bisschen verbaut hat. Jedenfalls bin ich dann zum Verein gegangen und habe sogar auch die ersten anderthalb Jahre im Tor erst gespielt, erst ab der C-Jugend, dann auf dem Feld. Und ja, bin dann auch mit Süchteln damals in die Senioren, bin ich aufgenommen worden, habe erste Mannschaft gespielt und habe dann 4 Jahre lang einfach so mitgespielt, habe ganz gut mitgehalten, glaube ich, Bezirksliga war das, und bin dann aufgestiegen in der Landesliga. Und auch, ich habe ja eben über Zufälle berichtet, ne? Ein Freund von mir spielte damals beim HSV Reit. Und er sagte, ey, komm doch mal zum Probetraining, wir haben echt einen super neuen Trainer. Das war der Michael Dautzenberg, der selber auch Hochhandball gespielt hat, Konditionstrainer bei verschiedenen Eishockeyvereinen gewesen, also der Fitmacher vor dem Herrn. Und der hat ein Training gemacht. Und was soll ich dir sagen? Ich habe so ein Training noch nie erlebt. es hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe nach dem Training trotz des Aufstiegs in Süchten spontan zugesagt. Das war damals Verbandsliga. Und wir sind in dem Jahr direkt aufgestiegen in die Oberliga und da ging das Schlag auf Schlag. Ne? Dann habe ich auch ein bisschen mehr für mich getan. Bin mehr laufen, noch mehr laufen gegangen, was ich ohnehin schon gern gemacht habe, aber vor allem auch ein bisschen Kraftraum. Habe körperlich noch was zugelegt und ja, dann habe ich bis Regionalliga gespielt. Damals erst in Korschenbruch und dann später nochmal bei Borussia Mönchengladbach, was ja heute vergleichbar mit der dritten Liga ist. Und ja, und das war zum Zeitpunkt auch meines Sportstudiums. Und dann stand ich mit Mitte 20, wo ich mit Sport angefangen habe, irgendwann mal vor der Wahl, willst du noch mal einen Schritt handballerisch drauflegen, also noch mehr tun, um vielleicht noch mal eine Liga höher zu kommen. Und da habe ich gemerkt, da ist der Aufwand in jeglicher Hinsicht groß. Mit Fahrerei, mit allem Pipapo. Und ich wollte einfach mit dem Studium, ich musste mich entscheiden. Bringen wir es mal auf den Punkt. Ja. Und dann habe ich mich halt entschieden, hier in der Region zu bleiben. Und dritte Liga fand ich, war schon auch für mich völlig okay. Und ja, das habe ich dann gemacht und nachdem ich dann mit allem durch war, bin ich dann auch kürzer getreten. Ich glaube, da war ich 32 und dann habe ich in Süchteln wieder angefangen, also back to the roots, damals auch wieder Verbandsliga. Das war echt eine coole Zeit und dann habe ich ja zweimal, kannst du sagen, die Mannschaft übernommen. Einmal zu einem Zeitpunkt, als ich schon meine Karriere beendet hatte, habe ich sie als Spielertrainer wieder übernommen. Das war dann auch in der Verbandsliga. Und habe dann aber nach der Saison auch wieder aufgehört, aufgrund des Aufwandes. Und jetzt nochmal vor 2 Jahren, das war auch in einer kritischen Phase, wo ja einiges knirschte. Und dann habe ich mit einem Freund zusammen die Mannschaft übernommen, mit einem ganz dünnen Kader. Es gab sogar mal eine Situation, wo wir bei einem Spiel gedacht haben, jetzt muss der alte Könnes sich möglicherweise hier nochmal ins Rennen schmeißen. und das ist nicht witzig, wenn du mit den jungen Burschen dann auf einmal mithalten musst, weil du... das ist ja das Schöne bei dem Sport. Der Kopf weiß genau, was du noch machen musst. Wie geht der Wackler? Wie ist die Bewegung? Wo muss der Ball hin? Und ich werde nie vergessen, ich habe irgendwann mal, da habe ich schon zweite oder dritte gespielt, da habe ich gegen so eine alte Mannschaft gespielt und ich werfe aufs Tor und denke mir so, jetzt, ja, komm, hier, lässt einfach fliegen. Und der Torwart wusste, wo ich hinwerfe und hat den Ball gefangen. Da war ich kurz davor zu sagen, alles klar, du setzt dich jetzt hin, fährst nach Hause, trinkst ein Bier und sagst, das war's. Ne? Das ist mir noch nie passiert. Ja, und da war klar, du musst halt akzeptieren, der Körper gibt dir ein Signal. Ich war nie schwer verletzt, aber es ist halt alles nicht mehr so flott wie früher. Ja, und dann habe ich halt hier in Süchte nochmal mittrainiert. Also als Trainer gespannt, hatten wir dann nochmal die erste übernommen und dann musste ich halt auch da leider wieder wegen des Jobs, weil ich ja nie bei meinem Beruf Trainingszeiten zusichern kann. Weder in der Jugend, wo ich leider nie was machen konnte. Ich habe immer ganz blöde Arbeitszeiten gehabt. Weißt du, jahrelang die Servicezeit, die ging immer um 17:45 los. Ja, wann soll ich denn da eine Jugendmannschaft trainieren? Ja, genau. Also ich hätte gerne was gemacht, aber ich hatte einfach schlicht und ergreifend keine Zeit.
Nee, man muss dann auch Prioritäten setzen. Aber zu der Situation mit dem Ballfangen des Torwarts, das passiert ja selbst auf höchstem Niveau in der HBL manchmal. Du hast vorhin den ASV Süchteln und auch ASV Reit angesprochen. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ich habe jetzt erstmal einen Einspieler für dich. Hör dir den bitte mal an.
Also Anekdötchen aus der Zeit mit Dieter gibt es sicherlich viele. Ist für uns aber oder für mich schwieriger zu berichten, weil bei uns unsere Zeit doch sehr von Situationskomik und Situationseuphorie lebte, sodass man da nicht so einzelne Geschichten so einfach mal rauspicken kann. Ich versuche trotzdem mal 2 zum Besten zu geben. Das eine war, oder die eine Geschichte ist bei unserem Saisonauftakt gewesen zum ersten Spiel in der Kreisliga der dritten Mannschaft, also sicherlich nichts Großes Besonderes im sportlichen Bereich. Trotzdem war die Turnhalle gut gefüllt. Wir waren ja auch gut besetzt mit dem Dieter und hatten noch einige aus der ersten Mannschaft dazu. Und damit war eine gewisse Stimmung in der Halle, Zuschauer waren da und wir hatten vorher gesagt, wir machen dann ein Stadionheft. Auch das schon mal was Besonderes für eine dritte Mannschaft. Aber der Dieter wollte noch einen draufsetzen und sagt, dann machen wir auch noch eine Nachrichtensendung. Und dann hat er über Welle Niederrhein mit dem Welle Niederrhein-Jingle eine Nachrichtensendung aufgezeichnet mit Interviews und eben über unseren Saisonauftakt berichtet. Und das haben wir dann über die Hallenmusik dann kurz vor dem Spiel eingespielt. Und da waren tatsächlich nicht wenige Zuschauer, die meinten, das sei eine Originalnachrichtensendung gewesen. Also war eine klasse Sache. Dann 2. Geschichte von unserer Mannschaftsfahrt auf Ibiza im darauffolgenden Jahr. Hatten eine erfolgreiche Saison und haben dann auch eine erfolgreiche Mannschaftsfahrt geplant, die sich auch genauso ergeben hat. Und an einem Morgen saßen wir zum obligatorischen Bier am Pool. Gegen 10 Uhr hatten wir uns mit der ganzen Mannschaft eingefunden. Und so langsam aber sicher kamen dann auch die ersten anderen Gäste und marschierten an uns vorbei. Und unter anderem kam dann eine schon etwas aufgebrezeltere Dame vorbei, stolziert. Und wir alle fragten uns, wo mag die hingehen? Und der Dieter auf seine unnachahmliche Art versuchte das dann auch sofort aufzuklären und rief der Dame zu, na, wo geht's denn hin? Ah, ich sehe schon, Bildzeitung unterm Arm, dann viel Spaß beim Kacken. Auch das sicherlich ein sehr prägnantes Beispiel, wie Dieters Art so ist und wie der auch dazu beiträgt, dass so eine Fahrt dann zu was Besonderem und eben auch was Lustigem, zumindest in dieser Situation, sehr Lustigem werden kann. Ja, also solche kleinen Geschichten gibt es sicherlich noch einige, aber die sind halt manchmal nicht so einfach zu erzählen. Vielleicht können wir trotzdem damit was anfangen.
Ja, da muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen, du hast die Stimme, nehme ich an, mal erkannt. Lothar Ick.
Ja, ich habe am Anfang, ja genau, ich habe am Anfang kurz, aber dann war sofort klar, ey Lothar, ja, das ist ja eine Überraschung immer. Ey, das finde ich jetzt aber super, weil bei der ersten die zweite kenne ich aus dem FF. Ich habe die Situation noch vor Augen, wie die Frau daran vorbeiging. Das war halt wirklich so Bierlaunen-Situationskomik. Bei der ersten Situation, also ich habe es jetzt nicht vergessen, ich hätte es jetzt nicht mehr so parat gehabt wie Lothar. Und daran sieht man ja auch, wie die Dinge dann auch so ankommen, die man dann so macht. Und dass es dann bei anderen dann so in Erinnerung bleibt, freut mich umso mehr. Ich weiß, dass wir damals was aufgenommen haben. Ich wusste nicht mehr, dass das so eine richtige Nachrichtensendung war. Aber nochmal, großartig. Und ja, das war, ich kann dir noch eine ganz andere Geschichte erzählen. Die ist mindestens genauso cool. Die hat er nämlich vergessen. Ich habe zweimal in Forst gespielt, Kreisliga A. Und das eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo ich noch ziemlich gut im Saft war. Und deswegen hatten wir auch echt eine gute Mannschaft. Und beim zweiten Mal war es so, dass ich meinen zweiten Einsatz in Forst geheim gehalten habe. Da wusste nur der Werner Schuster Bescheid. Und habe gesagt, Cheesy, pass auf, besorg mir meinen Pass. Ich will alle überraschen, inklusive den Lothar. Ja, das ist eine super Idee, Dieter. Ja, wie willst du das denn machen? Ja, ich sag, du sagst mir, ab wann ich spielberechtigt bin. Und bei dem ersten Heimspiel, wo ich spielberechtigt bin, sitze ich einfach mit in der Kabine und habe eine Tasche dabei. Und spiele halt einfach mit. Ja, das ist eine coole Sache. Das machen wir. Da habt ihr richtig Spaß dran, ne? Dann kam dieses Spiel, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen wir gespielt haben. Und das war nämlich zu einem Zeitpunkt, wo es bei denen nicht so richtig gut lief. Die waren so ein bisschen unmotiviert und ich bin ja so eine Heißdüse immer gewesen und konnte halt auch ich kann bis heute schlecht verlieren, was auch nicht immer eine gute Eigenschaft bei mir ist oder war. Jedenfalls saßen wir dann da und ich sitze in der Kabine und dann guckt der Lothar und sagt, was machst du denn hier? Ja, Handball spielen. Ja, wie Handball spielen? Du hast ja keinen Pass. Ich sag, Lothar, ich brauche keinen Pass mehr. Ich habe eine Tasche, ich spiele ohne Pass. Ne? Nee, das geht doch gar nicht hier. Ne? Also er war total perplex und hat da erst wirklich kurz vorm Anpfiff gemerkt, dass, und alle anderen auch, dass ich wirklich das ernst meine. Der hat gedacht, der macht sich jetzt mal, der macht sich jetzt hier lustig und so auf unsere Kosten. Und irgendwann mal guckt er in den Spielbericht, sagt er, gibt doch ja nicht. Bist du jetzt ernsthaft spielberechtigt? Ich sag, das sag ich doch die ganze Zeit. Warum glaubt mir denn keiner, ne? Also das war ein Riesenspaß. Und erstmal habe ich in dem Spiel, das weiß ich noch, ich glaube 10 oder 11 Buden gemacht. Ne? Also ich meine, das war damals jetzt Kreisliga A jetzt auch nicht die größte Kunst, aber es lief halt einfach Bombe, weil ich auch sofort wusste, wie auch von Einzelnen die Laufwege waren. Also wenn du mal mit guten Leuten zusammengespielt hast, da ist ja blindes Verständnis, auch mit dem Lothar. Ne? Ich habe den Lothar geschickt, weil der damals immer auf Außen die lange Spur gelaufen ist und ist die TGs gelaufen. Also es hat einfach riesig Spaß gemacht. Und dann sagte der, Dieter, ich freue mich über zwei Sachen. Also erstmal über ganz persönlich, über dass du als Kumpel hier nochmal das gemacht hast. Da freue ich mich wie Sau. Aber das Zweite, und da habe ich mich mindestens genauso drüber gefreut, wir hatten so eine Phase so von so ein bisschen Lullipop-Handball, so, oh nee, keine Ahnung. Und du hast hier echt nochmal Feuer reingebracht. Ja, klasse. Und das war dann auch so. Wir haben die nächsten Spiele richtig Gas gegeben, haben den Aufstieg nur ganz knapp verpasst, wegen der Punkte, die wir vorher liegen gelassen haben. Aber das war eine coole Sache, da habe ich den also mal richtig gefoppt.
Einmal die Motivation richtig auf 100 gefahren, so muss das sein. Du hast vorhin Geistenbeck erwähnt, auch da habe ich einen Einspieler für dich, bitte.
Ja, hier ist Thomas Dassur vom TV Geistenbeck. Ich hatte auch die Ehre, mit dem Dieter zusammen zu spielen, quasi sein Weggefährte zu sein. Als der Dieter bei der Aufzählung seiner Clubs vergisst, wenn er dann aufzählt, Süchteln, HSV Reit, TV Keuschenbuch, ist der TV Geistenbeck, mit dem er in die Oberliga aufsteigen konnte und ein Jahr unter Trainer Boris Suvanic und mit Mannschaftskameraden wie Gerd Lausberg oder Jens Halstein und meiner Wenigkeit zusammenspielen zu dürfen. War eine super Zeit. Wir haben immer noch sehr guten Kontakt mit dem Dieter und ich wünsche ihm alles Gute.
Ja, er hat ja am Anfang seinen Namen genannt, Thomas Lasseur aus vom TV Geistenbeck. Da ein Kommentar von dir dazu, bitte.
Der Tommy ist ein super Typ, der handballverrückt ist, der wahnsinnig viel macht, der das Leben genießt. Ich sehe immer wieder auch, wir sind auch in Kontakt und ich sehe über die sozialen Netzwerke, wie viel der unterwegs ist, der die Kumpanei pflegt. Das finde ich großartig, der mit der Familie viel unterwegs ist. Das sehe ich halt, wie gesagt, immer an seinen Postings. Und der damals für mich ein Phänomen war, weil der hat bis zur Oberliga als Rechtshänder auf Rechtsaußen einfach sein Ding durchgezogen und hat da immer noch sich versucht durchzubeißen. Klar wird, wie auch bei mir, nach oben die Luft immer dünner. Aber er hat sich da richtig reingefuchst. Und das ist so eine Eigenschaft, die ich total schätze. Mal abgesehen davon, dass der wirklich auch ein Riesentyp ist. Die Zeit in Geistenbeck war irre. Wir hatten eine richtig gute Mannschaft. Und ich habe mich dann damals trotz des Aufstiegs für eine Liga höher nochmal entschieden mit Borussia Mönchengladbach. Aber jeder hat gesagt, das ist Chaos pur, so ein Jovanic, so ein Alpha-Tier und dann kommt noch so ein bekloppter Könnes. Und dann gab es noch einen Jens Halscheid, Dietmar Berkes, mittlerweile leider verstorben, Christian Mohren, der lange Mo. Also auch ganz junge dabei, die und dann noch die alten TVG Haudegen, wie der Lausberg im Tor, der damals schon irgendwie, ich glaube, damals schon über 40 war und immer noch riesig gehalten hat. Also, was soll ich hier sagen? Das war eine richtig coole Zeit. Ich habe mich, glaube ich, da auch mit einem tollen Spiel zum Schluss noch verabschiedet, wo wir dann auch endgültig aufgestiegen sind, weil das war eine knappe Kiste. Und und jetzt hat der Verein ja wieder riesigen Erfolg, kratzt so mit an dem Thron von Borussia Mönchengladbach mit deutlich weniger finanziellen Mitteln, was dem Tommy zuzuschreiben ist. Also allerhöchsten Respekt, dass jemand sich so sehr in den Dienst einer Sache stellt. Das ist riesig.
Ich glaube, ohne die Handballverrückten gäbe es unseren Sport auch schon gar nicht mehr, oder?
100% Zustimmung.
Du hast vorhin auch den HSV Reit erwähnt. Da gab es ein Aufnahmeritual. Kannst du uns dazu was sagen, bitte?
Ich bin mir nicht ganz sicher, was du meinst, ein Aufnahmeritual. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, erstens, es war mit Abstand meine schönste Handballzeit, weil ich in eine Phase, in einen Verein kam, wo einfach nur positive Energie war. Das war, also du hast das Verrückte gerade angesprochen, das war Handballverrücktheit pur. Und damals war es tatsächlich so, unter dem Trainer Michael Dautzenberg, ich hoffe, du meinst das, was ich jetzt erzähle. Wir haben ein Trainingslager gemacht und da gab es halt für die Rookies, für die Neuankömmlinge, die Aufgabe, die Alten zu unterhalten. Ja. Und so wie ich mir in Forst halt, also vielleicht ist es auch so ein bisschen Berufskrankheit bei mir, so was so die Kreativität angeht. Ich sag, wenn ich sowas mache, dann lasse ich mir mal irgendwas einfallen. Und dann habe ich halt so einen kompletten Rookie-Abend organisiert mit Spielchen und so. Ja. Und da waren Sachen dabei. Es kam irgendwann mal, wir haben in Roermond das Trainingslager gehabt, werde ich nie vergessen. Es war laut, es war lustig und wir haben natürlich auch gesoffen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und irgendwann mal um eins kommt der Betreuer von uns runter, der im gleichen Zimmer gepennt hat wie der Dauzi und sagte, Jungs, der Dauzi ist wach, ihr müsst ruhiger sein. Ja, ja, alles klar, geh mal nach oben. Dann ist er nach oben, kommt eine halbe Stunde später, Jungs, der ist stinksauer. Der hat schon wieder die Halsschlagader dick. Ja, ja, um 2 Uhr kommt er runter und sagt nur noch folgenden Satz, Jungs, der Dauzi schreibt gerade neue Trainingspläne für morgen. Wir so, ach du Kacke. Jetzt pass auf, am nächsten Morgen, wir kommen in die Halle, wir wussten natürlich, welche Stunde geschlagen haben. Und wir waren echt, wir hatten super Team-Spirit, ne? Dann hat er Hütchen, Fähne, Pinchen, Bänke. Also das war ein Cross-Parcours. Und da ging es nur darum, den Torhüter warm zu schießen. Aber da sind wir vorher irgendwie 8-fach durch die Halle gelaufen und alles im Spruch. Jeder von uns hat so lange mitgemacht, wie er konnte. Das war ein 1,5 Stunden Training auf dem Zahnfleisch. Und ich werde den Satz nie vergessen. Der hat sich nichts anmerken lassen. Der hat nachher mal gesagt, ich war sackstolz auf euch, weil ihr das wirklich, und ihr wart alle noch stramm wie die Otter und habt aber trotzdem mitgemacht. Der hat zum Schluss mit einer Eiseskälte gesagt, okay, ihr habt ganz gut mitgemacht, die letzte Übung lasse ich weg. Das war sein Dankeschön. Und ja, das war halt nach diesem, ich glaube, du meintest das, dieses Aufnahmeritual, ja, wo wir dann einfach diesen Rookie-Abend gemacht haben. Und der ist dann auch, ich glaube, in Reit etabliert worden. Immer dann, wenn neue kamen, mussten die Rookies halt irgendwas machen.
Vom HSV Reit haben wir auch wieder einen Einspieler. Hör bitte mal zu.
Ich könnte natürlich unendlich viele Anekdoten erzählen über die Zeit mit Dieter Könnes. Wir hatten eine unfassbar schöne Handballzeit zusammen, die auch sehr erfolgreich war, wo wir ja auf einer Welle des Erfolgs geritten sind, die maßgeblich aber davon auch getragen war, dass wir einfach eine gute Gemeinschaft waren, die sich einfach irgendwie gegenseitig ständig motiviert hat. Ja, und das hat uns ausgemacht und der Dieter war sicherlich ein ganz wichtiger Faktor, immer auch zum Bilden der Gemeinschaft oder die Gemeinschaft zu pflegen und irgendwie das Team nach vorne zu bringen. Und natürlich war der Dieter auch einer, der ja super witzig war, mit dem man viel lachen konnte. Aber die schönste Anekdote, die mir einfällt, war auf einer Mannschaftsfahrt. Da war der Dieter auch im ersten Jahr bei uns. Wir sind mal wieder aufgestiegen, das hat uns damals ausgemacht, und waren auf Mallorca und sind dann in einem Pool, in einem für damalige Verhältnisse ganz netten Hotel, für heutige Verhältnisse wahrscheinlich eher etwas einfachen Hotel, aber mit einem Pool hinterm Haus. Und wir waren dann alle in dem Pool und wie man das so macht mit der Mannschaft, klar, haben wir dann auch irgendwo uns ein paar Bierchen getrunken und ja, haben uns super verstanden. Und der Dieter fing dann an zu singen und wir haben dann irgendwie alle miteinander Schlager gesungen und irgendwelche deutsches Lied gut von A bis Z, letztendlich durch von Heino bis Gott weiß wohin. Und es war dann so, dass wirklich diese ganze Anlage, auf der wir dann waren, auf den Balkonen waren und unserem Freund Könny als Entertainer beim Singen zugehört haben. Das war eine Anekdote, die ich mit ihm als total schön und für ihn auch typisch erlebt habe. Ja. Und ich freue mich insbesondere sehr für ihn, dass er diesen tollen Karriereschritt gemacht hat. Also, lieben Gruß an dich, König.
Ja, auch da wirst du sicherlich wissen, wer das war. Ja. Von der Stimme.
Ja, der Marco.
Marco Rothermel, genau.
Ja, ich musste schmunzeln. Er hat ja am Anfang dreimal Dieter gesagt. Er sagt nie Dieter. Also auch da eine kleine Anekdote. Ich komme nach Reit und in Reit spielte der Dieter Junkers im Tor. Und ich meine, jetzt ist es in unserer Generation, ist das nicht der typischste Vorname. Und erst als ich nach Reit gewechselt bin, ist mir damals mit 22 klar geworden, ich habe offensichtlich nicht den sexiesten Vornamen, so, ne? Und ja, erstmal sagten die so, ey, der passt überhaupt nicht zu dir, du siehst gar nicht aus wie so ein Dieter. Und ich sage, ich heiße da jetzt nur mal so. Nee, erstmal haben wir schon mal einen und zweitens, der Name ist scheiße. Du heißt Könny, ne? Du heißt ja Könnes, also wir, für uns alle. Und die ganzen Reiter sagen bis heute halt immer noch Könny und ich musste gerade so echt so ein bisschen stutzen, weil der Marco nie Dieter sagte, der hat das gerade, ich habe mitgezählt, dreimal gesagt und erst als er sich warm gequatscht hat, fiel dann wieder sein alter Name als Kumpel Könny, ne? Also ansonsten stimmt die Anekdote bis aufs Wort. Das war wirklich so, wir haben an dem Pool echt die ganzen Leute unterhalten und die Nachbarbalkone, die haben nachher alle mitgesungen. Ja, das war halt damals so.
Das heißt, mit anderen Worten, wenn die Geschichte ein bisschen anders gelaufen wäre, hätten wir dich jetzt auf der Sängerbühne erleben können, oder wie? Dann doch lieber den Weg, den du so als Moderator eingeschlagen hast.
Da hatte ich tatsächlich nie Ambitionen. Ich kann dir sagen, ich habe früher mal Klavier gespielt als Junge, aber eher so unter Zwang und hatte vielleicht auch nicht die modernste Klavierlehrerin. Ich habe es dann leider dran gegeben. Ich sage deswegen leider, weil ich mich jetzt nicht als komplett unmusikalisch bezeichnen würde. Ich habe mal vor Jahren auch, ist dann leider mangels Zeit dran gegeben, versucht Gitarre zu spielen oder spielen zu lernen. Das wäre dann schon so etwas gewesen, weil ich Musik halt irgendwo, vor allem auch Musik machen. Ich habe immer Respekt und große Bewunderung für Leute, die dann irgendwie an so einem Lagerfeuer ihre Gitarre rausholen. Und das sind so die Momente, die ich persönlich genieße. Das sind so ganz einfache Dinge, die das Leben dann in dem Moment so schön machen. Ich habe die Tage Icke Hüftgold, alias sein richtiger Name Matthias Distel, kennengelernt,
ja.
Der ja jetzt mit Laila durch die Decke geht, dass das Lied produziert.
Ja, überall die Schlagzeilen herrscht.
Ja, der ist Landschaftsgärtner, ja. Und der ist auch so eine Art Quereinsteiger und hat dann wahrscheinlich auch, ja, seine Berufung gesehen, eher so in Musik machen. Also nein, ich glaube nicht, dass das eine Zweitkarriere geworden wäre, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, wer weiß. Ne? Also ich glaube, wenn du den Icke vor x Jahren gefragt hättest, sag mal, du alter Landschaftsgärtner, in 10 Jahren stehst du am Ballermann auf den Bühnen und singst vor 2000 Leuten, hätte er gesagt, alles klar, du hast gerade irgendwas genommen. Ne?
Und jetzt ein bisschen Werbung.
Wie auch immer Sie Ihren Urlaub mögen, buchen Sie ihn dort, wo man richtig was davon versteht. Grenzenlos verreisen, so geht Urlaub. Und zu jeder Pauschalreise gibt's den Flughafentransfer geschenkt. Grenzenlos verreisen in Dienstlaken-Hiesfeld, Kurt-Schumacher-Straße.
Dieter, ich habe noch, oder König sage ich jetzt mal, ich habe noch eine Frage. Du hast zeitweise mal dich selber umgeschult zum Linkshänder.
Mhm.
Wie ist denn das gekommen? Was war denn da?
Ja, also ich habe, also je höher ich kam, desto schwieriger wurde es für mich auf bestimmten Positionen. Ich habe immer Mitte gespielt, anfangs halb links, dann Mitte. Da wurde die Konkurrenz immer größer und ich wurde dann, da habe ich übrigens wieder bei Borussia gespielt, auch unter Dautzenberg tatsächlich. Und dann habe ich tatsächlich eine Saison halb am Kreis gespielt, viel halb rechts. Und bei halb rechts war es für mich immer so, irgendwie, ich kam mit dem Wurfwinkel nie so gut klar. Und dann habe ich im Training halt ganz oft mit links geworfen. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, ich krieg da in meinen Wurf oder vielmehr in meinem Bewegungsablauf einen ganz guten Rhythmus.
Ja, das
und,
ging, Entschuldigung.
Heraus.
Das hing aber auch mit einer Verletzung zusammen, ne? An deiner rechten Wurfhand.
Genau, ich hatte ich hatte mir den Daumen mal ausgekugelt, also das Daumengelenk. Das war einer der härtesten Verletzungen, die ich hatte.
Ja.
Und und da habe ich dann natürlich auch im Training, als ich wieder eingestiegen bin, so ein bisschen aus Vorsicht auch immer wieder mal mit links probiert. Und da habe ich, also viele, du siehst ja beim Handball, wenn du dich warm wirfst und der Trainer sagt, und jetzt mal mit der falschen Hand, wie oft die Bälle dann, was weiß ich, kreuz und quer in den Ecken landen, weil die Leute es nie geübt haben. Also dieses Beidhändige, ne, wo du beim Fußball ja sagst, wobei es da von der Koordination her ein bisschen einfacher ist, finde ich. Aber du siehst sofort, ob ein Handballer mal das Ball trainiert hat. Und ich habe das immer wieder mal eingestreut, aber nie so konsequent und mit der Verletzung dann immer konsequenter. Und wie gesagt, ich habe dann auch gemerkt, hey, das mit dem Bewegungsablauf, das kriege ich ganz gut hin. Und so ist es gekommen.
Was waren denn damals deine Vorbilder in Sachen Handball?
Ja, ich bin ja so, in Zeiten so eigentlich so Sepp Wunderlich noch groß geworden, ne? Ende in den 80er Jahren. Und dann die Hochphase in den 90er Jahren, wo ich selber hochgespielt habe. Das war dann die komplette Zeit so rund um die Generation, also man sagt ja so diese goldene Generation, das war dann Kretschmer, das war Volker Zerbe, das war Markus Bauer, das war Christian Schwarzer, der dann 2007 noch Weltmeister wurde und das war so in der Phase, wo ich gesagt habe, boah, cool, ne? Das sind so Jungs, zu denen ich insofern aufschaue, weil die haben was geschafft, was ich auch gern geschafft hätte. Ich hätte wirklich gerne mal gewusst, ob ich damals, ich habe ja gerne vorne vorgedeckt. Ich war so dieser Indianer, das wo früher in den 80er, 90er, was der Franzose, der Richardson quasi perfektioniert hatte. Das habe ich, glaube ich, so für mich auf meine Art versucht zu perfektionieren und war da, glaube ich, auch nicht so ganz unerfolgreich. Das hätte ich gerne so im Abwehrbereich mit noch ein bisschen mehr Körperlichkeit mal ausprobiert. Also ich hätte das gerne mal irgendwie so 2-3 Wochen mal bei so einem Bundesligisten mal mittrainiert. Die Gelegenheit hatte ich nicht. Da habe ich dann auch einen Haken gemacht. Aber das war so die Zeit in den 90ern, wo halt wirklich die aktuellen Nationalspieler auch so ein Stück weit sowas, ja, Vorbilder will ich jetzt nicht sagen, aber zu denen habe ich halt aufgeschaut. Ein richtiges Vorbild, weil ich es auch später einmal interviewen durfte, war für mich Nikolaj Karabatic, der ja heute noch spielt mit, ich glaube, 38, ja, immer noch ein Topspieler ist.
Ja.
Den habe ich vor Jahren bei Final Four in Köln mal interviewen dürfen. Übrigens kann ich da sagen, wenn ich mit 1,91 sage, ich bin groß, dann musst du dir die Schränke da mal angucken. Das sind Maschinen.
Ja, Könni, ich möchte aber ein wichtiges Thema jetzt nicht außen vor lassen, weil das liegt mir sehr im Herzen, dass ich das wirklich auch anspreche. Dein soziales Engagement. Du hast zum einen eigenen Verein, Robin Gut, und du hast jetzt gerade mit der furchtbaren Flutkatastrophe im letzten Jahr im Ahrtal auch eine ganze Reihe von Aktivitäten entwickelt. Kannst du uns da bitte etwas zu sagen?
Ja, also das in wenigen Worten ist schwierig. Ich versuche eine Kurzversion. Ich bin per Zufall im Ahrtal gelandet und ja, konnte dann auch nicht anders als immer wieder als Reporter dorthin zurückkehren, quasi ehrenamtlich. Ich hatte ja keinen Auftrag und habe wunderbare Menschen dort kennengelernt, habe viel gelernt und muss ganz ehrlich sagen, dass mich das jetzt nachhaltig sehr geprägt hat. Ich auch gefragt habe, was kann man daraus machen, und wir haben eine Initiative gegründet mit ein paar Mitstreitern. Wir nennen uns Robin Gut, also da geht es um Nachhaltigkeit, weil wir halt darauf aufmerksam machen wollen, inwieweit das etwas ist, was wir noch stärker in den Vordergrund, in die Öffentlichkeit rücken müssen. Wir hatten eine große Baumaktion, die wir als erste Aktion begleitet haben. Ja, es ist viel Arbeit, weil, wie es beim Ehrenamt so ist, ne, ähnlich wie beim Sport und in Vereinen, muss irgendeiner die Arbeit machen. Und ja, aber es macht irgendwo Spaß und es kommen halt auch immer wieder Projektideen. Das rollt jetzt gerade so langsam an. Wir müssen halt auch überlegen, wie wir die Arbeit da verteilen können. Und ja, da bin ich sehr froh drum, dass ich Leute gefunden habe, die das mitmachen. Und ja, was soll ich dir sagen? Es ist für mich eine wichtige Sache geworden, weil ich dadurch viel gelernt habe über Menschen und auch über das, was wirklich wichtig ist. Und ich mache, weiß Gott, nicht alles richtig. Das ist auch übrigens nicht der Anspruch von unserem Verein. Also wir sagen jetzt nicht, dass wir jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Wir machen sicherlich auch irgendwo immer noch zum Teil große Fehler, aber der entscheidende Unterschied ist, wir...
Ihr tut was, ihr redet nicht nur, ihr tut was.
Ganz genau.
Ja. Genau. Da gibt es ja auch noch die Zusammengeld-Challenge. Was hat es damit auf sich, bitte?
Die Zusammengeld-Challenge ist gerade eine aktuelle Challenge, die wir machen, weil die Not der Menschen immer noch riesig ist. Und die einfach sagen, wenn die Gelder eben jetzt nicht fließen und nicht ankommen und die Leute immer noch wahnsinnig Unterstützung brauchen, dann müssen wir was dafür tun. Und wir haben jetzt einfach Leute akquiriert, die spenden. Und weil irgendwann mal natürlich in diese ganzen Social-Media-Communities, die sowieso schon übers ATA vernetzt sind, dann auch die Spendenbereitschaft erschöpft ist, dann müssen wir halt hingehen und sagen, so, da müssen wir es ausweiten. Und ich habe jetzt einfach vielleicht auch mit meiner Bekanntheit so ein paar Promis angesprochen und versuche halt jetzt über deren Communities das noch auszuweiten. Und so hangeln wir uns sozusagen von Spendenziel zu Spendenziel. Wir sind, glaube ich, jetzt aktuell bei 250.000. Wir hatten mal die Idee, dass wir auf 500.000 kommen. Wer weiß, vielleicht schaffen wir das noch.
Wie können unsere Hörerinnen und Hörer da selber aktiv werden und selber helfen?
Naja, selber helfen
spenden
ist immer die Frage, genau. Aber spenden ist relativ einfach. Also einfach über meine Seite gehen, Dieter Könnes, TV-Moderator bei Facebook beispielsweise. Da gibt es in der Timeline immer wieder mal Hinweise. Und es gibt zwei Organisationen. Einfach eine Organisation heißt spendenshuttle.de, also in www.spenden-shuttle.de. Und dann die Dachzeltnomaden-Hilfsorganisation. Das ist dzn-hilfe.com. Die beiden machen bei der Challenge mit. Da kann man unter dem Stichwort Zusammengeld-Challenge spenden. Einen Betrag seiner Wahl von 1 Euro bis X ist alles schon dabei gewesen. Jeder Euro zählt, jeder Euro hilft, kommt direkt bei den Betroffenen an. Und da kann ich nur sagen, ich freue mich über jeden, der da mitmacht.
Prima, super. Dann sind wir fast schon am Ende. Ich habe aber noch ein kleines Attentat auf dich vor. Du kennst bestimmt das Entweder-Oder-Spiel. Ich nenne dir ein Wortpaar und du entscheidest dich dann bitte für einen. Und da werde ich, glaube ich, direkt nach dem ersten Wortpaar nochmal einen Einspieler machen. Aber fangen wir einfach mal an. Abwehr oder Angriff?
Abwehr.
Okay. Und da spiele ich dir jetzt mal noch einen Einspieler vor.
Tja, Dieter, so schnell hörst du mich wieder.
Weißt du noch, wenn wir in Süchteln mit dir in der Deckung gespielt haben, da ging es eigentlich nur noch um eins, dich schnell auf die Eins zu schicken. Du solltest da alle stören und nerven, nur nicht mehr uns im Deckungsverbund. Du warst immer so verrückt wie im Angriff, auch in der Deckung, und da brauchten wir dich nicht. Da brauchten wir dich eigentlich vor uns. Das war auch das Bessere. Dieter war in seiner ganzen Zeit als Spieler ein vortrefflicher Angriffsspieler, der viele lustige und witzige Ideen teilweise auch hatte, wovon ich als Kreisläufer auch öfters profitieren konnte. Das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Manchmal musste man ihn eigentlich auch nur anschauen, da wusste man schon genau, jetzt passiert wieder was Verrücktes. Und ja, wenn man sich darauf eingestellt hat, dann war eigentlich auch immer mit Dieter der Erfolg auch schnell für einen persönlich auch mal da. Das war schon eine coole Sache mit ihm. Auf welcher Position hat Dieter angefangen? Ich glaube, das war für ihn persönlich sehr ungewöhnlich. Hat er auch lange nicht so lange gespielt. Das war der Torhüter.
Der Niklas weiß es noch.
Ja, Niklas Almt, ein Trainerkollege und Freund vom ASV Süchteln. Machen wir weiter mit dem Entweder-Oder-Spielchen. Stern-TV oder aktuelles Sportstudio?
Stern-TV.
Lauter Trainer oder leiser Trainer?
Lauter Trainer.
Telefon oder Brief?
Telefon.
Hund oder Pferd?
Hund.
Konsequent oder nachgiebig?
Konsequent.
Berge oder Strand?
Berge.
Helene Fischer oder Shania Twain?
Ha, das ist gemein. Shania Twain.
Shania, Entschuldigung, ja.
Ja, ach komm, ich nehme Shania Twain.
Geld ausgeben oder sparen?
Ich glaube, es hielt sich mal die Waage. Mittlerweile sage ich, man wird ja auch nicht jünger und du nimmst nichts mit, dann lieber ausgeben.
Pizza oder Nudeln?
Pizza.
Singen oder tanzen?
Dann lieber singen.
Anzug oder Jogginghose?
Das ist aber eine große Spanne jetzt. Dann aber auch lieber Jogginghose.
Okay. Lieber König, das war's. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben so viel interessante Details erfahren. Das war richtig toll. Ich hoffe, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich und wünsche dir alles, alles Gute. Und ja, vielleicht sieht und hört man sich ja dann mal bei dem neuen Handballsender von Christian Seifert. Wer weiß.
Das würde mich freuen und ich würde zum Schluss gerne das Kompliment zurückgeben. Ich wusste ja nicht, was mich hier erwartet, aber insbesondere, also nicht nur unser Gespräch fand ich klasse. Das mit den Einspielern ist eine ganz tolle Idee und hat mich wirklich gefreut. Da habt ihr euch richtig viel Mühe gegeben, wirklich von jeder Station jemand zu nehmen. Also wenn ihr da noch den Dautzenberg reingepackt hättet, dann hätte ich gesagt, so jetzt machen wir ein Fass auf hier, jetzt muss ich euch aber, nein, Spaß. Also wirklich großes Kompliment. Ich hoffe einfach, dass so viel Arbeit, die da drin steckt, auch irgendwo gewertschätzt wird, in welcher Form auch immer. Und wenn es nur Hörer sind, die euch zuhören und sagen, Mensch, das ist toll und gefällt mir. Also auch von meiner Seite großes Kompliment, dass ihr euch da die Mühe und die Arbeit macht, finde ich toll.
Prima, dann sag mal herzlichen Dank und alles Gute.
Auch so, dann macht's gut und euch viel Erfolg mit dem Format und mit dem Podcast. Ich drücke euch die Daumen.
Danke, tschö.
Bis bald, ciao.
In der nächsten Woche ist Heike Grießer, die Chefin des Dienstlagner Kinos Lichtburg, bei uns zu Gast. Freut euch auf interessante Einblicke in die Welt des Kinobetriebs, auf historische Erinnerungen und viele spannende Anekdoten. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut!